SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser, schönen guten Tag. Gestern haben wir an dieser Stelle ja über das Treffen von Bundeskanzler Scholz und Oppositionsführer Merz im Kanzleramt berichtet. Und es wird wohl nicht das letzte bleiben, denn heute Mittag kam nun die Ankündigung einer ganz großen Gesprächsrunde. Bundesinnenministerin Nancy Faeser werde, so Scholz wörtlich, sehr zügig jeweils einen Vertreter des Vorsitzes und Co-Vorsitzes der Ministerpräsidentenkonferenz, Vertreter der größten Oppositionspartei und involvierte Bundesressorts zu vertraulichen und zielgerichteten Gesprächen einladen. Da soll es dann um Konsequenzen in Asylrechtsfragen gehen. CDU-Chef Merz hatte ja gestern davon gesprochen, durch Zusammenarbeit mit der SPD, auch ohne deren Koalitionspartner im Bundestag, einen faktischen Aufnahmestopp für Asylsuchende aus Syrien und Afghanistan zu verabschieden. Auch wenn die CDU später schriftlich klargestellt hat, dass es nicht um Grundgesetzänderungen gehen solle. Bevor der Kanzler nun seine Entscheidung verkündet hat, wie es weitergehen soll, hatten sich am Morgen SPD, Grüne und FDP geäußert. Philipp Eckstein fasst zusammen.
SPD-Chefin Esken hat klargestellt, ihre Partei hat eine Koalition mit den Grünen und der FDP. Und es wird, sagte sie, natürlich keine Zusammenarbeit mit der Union an den beiden vorbeigeben. Im Interview mit rbb24 betonte sie aber auch, es sei gut, dass Scholz mit Merz gesprochen habe. FDP-Chef Lindner kündigte in der Bild-Zeitung an, seine Partei sei zu einer Zusammenarbeit mit der Union bereit. Deutlich distanzierter die Reaktion bei den Grünen. Der Innenpolitiker von Nott sagte, die Grünen seien für alle verfassungs- und europarechtskonformen Vorschläge offen.
Ein bisschen mehr Geist der Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit trotz Wettbewerbs, das wünschen sich wohl viele Menschen von der Politik. Die könnte sich dafür einmal mehr vom Sport inspirieren lassen, denn heute beginnen die Paralympischen Spiele in Paris. Was haben viele Menschen nach dem Ende der Olympischen Spiele doch gesagt? Wie schade, dass wir jetzt wieder 4 Jahre warten müssen auf die nächsten Sommerspiele. Es war doch so schön. Ich nehme mich da gar nicht raus. Und ohne die Vorfreude verderben zu wollen, die Spiele 2028 sind in Los Angeles. Und die Zeitverschiebung sorgt dann dafür, naja, dass manche Wettbewerbe dann vielleicht nicht zu so angenehmen Uhrzeiten für uns sind. Aber die gute Nachricht ist eben, wir müssen gar nicht so lange warten. Um 20 Uhr ist die Eröffnungsfeier der Paralympics. Fahnenträgerinnen und Fahnenträger für Deutschland sind Edina Müller und Martin Schulz. Die Kanutin ist erfolgsverwöhnt und sie kennt die Paralympischen Spiele sehr gut. Aber eben noch nicht in dieser Rolle.
Das sind jetzt meine 5. Paralympischen Spiele und ich habe 2 Silber und 2 Goldene mit nach Hause gebracht. Und dann denkt man ja, mehr geht eigentlich nicht, aber geht doch eben noch mehr. Das ist jetzt echt so ein Wahnsinns-I-Tüpfelchen, nochmal Fahnenträgerin zu sein. Und unsere Wettkämpfe sind ganz hinten, 6. und 8. September. Das heißt, ich kann das komplett und voll genießen und mich dann auch danach natürlich nochmal voll auf den Wettkampf fokussieren.
Und Ihr Teamkollege, der Triathlet Schulz, fügt hinzu.
Natürlich bin ich erstmal sehr happy, dass das Team mich auch mitgewählt hat. Also ich glaube, das sieht Dina auch so. Das ist ja was ganz Besonderes, wenn dann die Sportler und im Vorfeld natürlich auch die Trainer aus den anderen Sportarten dafür einen gestimmt haben. Das ist, gibt einem natürlich auch so ein gewisses, ein tolles Gefühl. Natürlich ist das ein großes Ding, also sowas wünscht man sich als Sportler auf jeden Fall, dass man irgendwann mal vielleicht die Fahne für die Nation diesmal ja nicht ins Stadion tragen kann, aber zumindest, dass man Fahnenträger wird, dass es jetzt dann wirklich klappt, das habe ich noch gar nicht so richtig realisiert.
Und Sie haben es gehört, auch diese Eröffnungsfeier wird nicht im Stade de France oder so stattfinden, sondern mitten in Paris, auf der Place de la Concorde. Zu sehen ist das Ganze dann heute Abend ab 20 Uhr im ZDF. Und heute beginnt gleich noch eine Großveranstaltung, die Filmfestspiele von Venedig mit dem Goldenen Löwen als großem Preis. Unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz mit einem Ausblick.
Die Gästeliste der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig liest sich wie ein Who is Who der Filmbranche. George Clooney, Brad Pitt, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Julian Moore, Kevin Costner und viele andere Stars werden am Lido erwartet. Die meisten von ihnen präsentieren ihre Filme, die um den begehrten Hauptpreis, den Goldenen Löwen, konkurrieren. Darunter ein neuer Joker-Film und eine biografische Verfilmung der Operndiva Maria Callas.
Dieser 28. August ist aber nicht nur Auftakt für erfreuliche Dinge. Natürlich halten auch die vielen gewaltsamen Konflikte in der Welt nicht inne. In Israel hat am Morgen eine Militäroperation im besetzten palästinensischen Westjordanland begonnen. Das hat die israelische Armee mitgeteilt. Denn auch wenn die Streitkräfte sich in den vergangenen Monaten auf die Fronten in Gaza und im Norden an der Grenze zum Libanon konzentriert haben, ruhig war und ist es auch nicht im Westjordanland, berichtet unser Tel Aviv-Korrespondent Tim Aßmann.
Schwerpunkte seien die Städte Tulkarem und Jenin. Medienberichten zufolge rückten Infanterieeinheiten in die Orte ein, zum Teil mit Bulldozern. Zufahrtsstraßen wurden abgeriegelt und Krankenhäuser umstellt. Palästinensische Medien meldeten Todesopfer aus Jenin und nach einem israelischen Drohnenangriff im Jordantal. Nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober hat die Gewalt auch im Westjordanland massiv zugenommen. Im Gazastreifen dauern die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas an und Hilfe für die Zivilbevölkerung ist weiterhin schwierig.
Fokus Südwest.
Landesverkehrsminister Herrmann hat eingeräumt, dass der Ausbau von Radschnellwegen in Baden-Württemberg nicht wie geplant vorankommt. Eigentlich sollten 20 neue Strecken bis 2030 entstehen. Realisiert sind bisher aber nur 3 Teilstücke. Seine Geduld sei am Ende, so Herrmann wörtlich im SWR. Knut Bauer berichtet.
Bei den Radschnellwegen würden alle Probleme auftreten, die es auch im Straßenbau gebe. Teilweise fehlten Flächen, weil alles bebaut sei. Andernorts gäbe es Konflikte mit dem Natur- und Artenschutz, wie beispielsweise im Neckartal. Daher habe das Land seine Strategie geändert und baue nun überall da Teilabschnitte der Radschnellwege, wo es möglich sei und keine Widerstände gebe. Mit Bundesmitteln stehen Land und Kommunen laut Verkehrsministerium 15 Millionen Euro für die Planung zur Verfügung. Die Landtagsopposition kritisiert den schleppenden Ausbau. Anspruch und Wirklichkeit des Ministers klafften kilometerweit auseinander, so SPD-Verkehrsexperte Röderer.
Auch wenn es mit dem Ausbau der Radverkehrswege im Autoland Baden-Württemberg eher schleppend vorangeht, Göppingen versucht sich aktuell schon daran, in der Innenstadt autofrei zu werden. Seit Mitte Juni läuft dort der Pilotversuch Fußgängerfreundliche Innenstadt noch bis Mitte September. Autos dürfen so lange zu gewissen Zeiten nicht in die Innenstadt fahren. Nach viel Kritik hat die Stadtverwaltung und der Verein Göppinger City sich mit Betroffenen ausgetauscht. Unsere Reporterin Katja Trautwein berichtet.
Es geht um die Einkaufsstraße in Göppingen, die Hauptstraße. Momentan ist sie werktags von 18.30 Uhr bis 6 Uhr gesperrt, samstags schon ab 15 Uhr und sonntags ganztägig. Diese Regelung stößt insbesondere bei Gastronomen und Einzelhändlern auf Unmut. Seit der Sperrung seien weniger statt mehr Fußgänger in die Hauptstraße gekommen. Die Umsätze seien zurückgegangen. Von Anwohnern, Fahrradfahrern und Fußgängern kommt aber auch positive Rückmeldung. Die Lärmbelästigung und der Poserverkehr habe abgenommen. Der Radverkehr sei sicherer geworden. Die Stadt will die Rückmeldungen bis zur nächsten Gemeinderatssitzung in 2 Wochen auswerten. Dann soll entschieden werden, wie es weitergeht.
Heute früh im Infodate am Morgen, da haben wir noch gerätselt. Was war das für ein Feuerball über Baden-Württemberg in der Nacht? Die Polizei in Konstanz und in Stuttgart hatte Anrufe bekommen. Inzwischen haben wir Klarheit. Die Einschätzung der Sternwarte Stuttgart, dass es keine Sternschnuppe war, stimmte. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat nämlich mitgeteilt, dass es sich um einen Satelliten von Starlink gehandelt habe. Der sei in die Erdatmosphäre eingetreten und über Baden-Württemberg verglüht. Und auch ein nächtliches Kuriosum aus Rheinland-Pfalz können wir aufklären. In Cochem an der Mosel ist ein Mann auf der Flucht vor der Polizei kurzerhand in die Mosel gesprungen. Wir haben dazu unsere Reporterin Alexandra Leininger gefragt, wie genau ist es denn dazu gekommen?
Das ist wirklich eine ziemlich verrückte Geschichte. Die Polizei wollte den Mann anhalten, weil irgendwas an seinem Autokennzeichen auffällig war, also eine ganz normale Verkehrskontrolle. Der Mann ist dann aber schnell weggefahren, hat ein Stück weiter sein Auto stehen lassen und dachte dann anscheinend, wohin jetzt? Ach ja, in die Mosel springen, das könnte doch eine gute Idee sein. War aber natürlich keine gute Idee. Die Mosel in der Nacht ist natürlich super kalt und auch gefährlich. Nach einer Dreiviertelstunde hat der Mann dann erkannt, dass das alles doch wohl ziemlich ausweglos ist und ist freiwillig wieder rausgekommen aus dem Wasser.
Stellt sich natürlich noch die Frage, warum hat er das denn gemacht? Also was wollte er vor der Polizei verbergen?
Ja, ein Polizist hat mir gesagt, dass der Mann wohl Alkohol getrunken und Drogen genommen hat und das wahrscheinlich vertuschen wollte. Die Polizei ermittelt da jetzt noch genauer. Der Mann selbst ist über Nacht im Krankenhaus geblieben. Er war nach dieser nächtlichen Schwimmaktion doch ziemlich unterkühlt.
Informationen waren das von unserer Reporterin Alexandra Leininger. Das Ganze haben wir vorab aufgezeichnet.
Und sonst so?
Noch sind Ferien in Baden-Württemberg und auch im Rest Europas ist Urlaubszeit. Im Urlaub gibt's aber manchmal eben auch Ärgernisse. Die britische Zeitung The Telegraph hat im August vermeldet, es gebe zunehmend Beschwerden, unter anderem von britischen Gästen in Deutschland, über Waschbären. Und wir wissen, ja, sie sehen niedlich aus, aber sie sind auch eine invasive Art aus Nordamerika und kommen eigentlich erst seit knapp 100 Jahren hier vor. Und wie das bei invasiven Arten so ist, fehlt es ihnen oft an natürlichen Fressfeinden. Also lassen sie es sich gut gehen und da kommen wir zu den Beschwerden. Laut dem Zeitungsbericht brechen die findigen Säuger nämlich unangenehm häufig in Küchen ein und, als ob das noch nicht ärgerlich genug wäre, haben sie es auch noch besonders auf die Biervorräte dort abgesehen. Da hört der Spaß auf. In Großbritannien, aber natürlich auch in Deutschland. Deshalb, so der Bericht weiter, habe der Deutsche Jagdverband rund 200.000 Waschbären im vergangenen Jahr erlegt. Und bevor Sie fragen, ja, bei dieser Jagd ist auch Alkohol im Spiel. Zumindest bei den Waschbären, die den Jägerinnen und Jägern da vor die Flinte gekommen sind.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.